Liebe Brüder und Schwestern, heute Abend haben wir das Thema Haushalter über Gottes Geheimnisse, 1. Korintherbrief, Kapitel 4. Ich lese den Brief, das Kapitel zunächst im Zusammenhang. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth: Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht, auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist's aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Dies aber, liebe Brüder, habe ich im Blick auf mich selbst und Apollos gesagt, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, was das heißt, nicht über das hinaus, was geschrieben steht, damit sich keiner für den einen gegen den anderen aufblase. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Ihr seid schon satt geworden? Ihr seid schon reich geworden? Ihr herrscht ohne uns? Ja, wollte Gott, ihr würdet schon herrschen, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Denn ich denke, Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt, wie zum Tode Verurteilte. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr herrlich, wir aber verachtet. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße und werden geschlagen und haben keine feste Bleibe und mühen uns ab mit unserer Hände Arbeit. Man schmäht uns, so segnen wir. Man verfolgt uns, so dulden wir's. Man verlästert uns, so reden wir freundlich. Wir sind geworden wie der Abschaum der Menschheit, jedermanns Kehricht, bis heute. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine lieben Kinder. Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durchs Evangelium. Darum ermahne ich euch, folgt meinem Beispiel. Aus demselben Grund habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein lieber und getreuer Sohn ist in dem Herrn, damit er euch erinnere an meine Weisungen in Christus Jesus, wie ich sie überall in allen Gemeinden lehre. Es haben sich einige aufgebläht, als würde ich nicht zu euch kommen. Ich werde aber, wenn der Herr will, recht bald zu euch kommen und nicht die Worte der Aufgeblasenen kennenlernen, sondern ihre Kraft. Denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und sanftmütigem Geist? Soweit das Wort Gottes, 1. Korinther 4. Der Apostel Paulus schreibt an die Korinther über die rechten Haushalter, aber er ermahnt auch da, wo sie sich überheben und aufgebläht sind. Und der Zusammenhang dieses Kapitels 4 ist ja, nachdem in Kapitel 3 er gewarnt hat vor jedem Selbstruhm, und in Kapitel 5 werden dann die Ermahnungen konkret, wo dann die einzelnen Sünden aufgezählt werden. Man nimmt an, dass Fragen an den Apostel gerichtet worden waren bezüglich Situation und Missständen in der Gemeinde in Korinth. Zum Beispiel, was soll man tun? Bei uns ist ein Mann, der hat Verkehr mit der Frau seines Vaters oder sie ziehen gegeneinander verweltliche Gerichte und so weiter. Und auf all diese Fragen antwortet nun auch der weitere Brief. Aber bevor nun diese konkreten Themen angesprochen werden, wir werden, so der Herr will, und wir leben dann ab morgen darauf eingehen. Vorher kommt nochmal Grundlegendes in diesem Kapitel 4 bezüglich der Treue eines Dieners Christi und bezüglich der Überheblichkeit derer, die sich zwar für Christen halten, aber bestenfalls fleischliche Christen sind. Nun gehen wir der Reihe nach vor. Vers 1. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Das Wort, was hier mit Diener übersetzt ist bei Luther, heißt wörtlich Galeerensklave. Also eine sehr niedrige Bezeichnung. Wir sind nichts als Staub, als begnadigte Sünder, sollten wir uns immer bewusst halten, egal welchen Dienst wir im Reich Gottes durchführen. Auch der Apostel, der ja sehr hoch angesehen war in vielen Kreisen, es gab ja im ersten Jahrhundert die Apostel, die Grundlegungsfunktion hatten bezüglich der Gemeinde, auch er sagt, er ist ein Diener Christi, nicht ein Herrscher über die Gemeinde. Und er ist ein Haushalter über Gottes Geheimnisse. Und das sollen auch alle anderen Mitarbeiter im Reich Gottes sein. Man liest heutzutage immer wieder, dass es Statistiken gibt, wer der beste Prediger in der Bundesrepublik ist oder in anderen Ländern. Wird sogar veröffentlicht, die Starprediger. Kommt sogar in IDEA jetzt immer wieder. Mich erfasst immer ein Grausen, wenn ich sowas sehe. Ja. Es ist völlig ungeistlich, völlig gegen das Wort Gottes. Der beste Prediger ist der, der das Wort Gottes treu auslegt und nichts hinzutut und nichts hinwegtut und sich auch selber nicht rühmt und nicht im Rampenlicht stehen möchte. Und jemand, der solchen Ruhm annimmt und sich da noch veröffentlichen lässt mit Namen, ist garantiert nicht der beste Prediger in den Augen Gottes, sondern ein ganz erbarmungswürdiger Angeber. Darf ich das so deutlich sagen? Das wird dann bewertet nach der Rhetorik und nach weltlichen Kriterien oftmals. Aber das Wort Gottes hat ganz andere Kriterien bezüglich einer guten Predigt. Nämlich, ob man treu ist im Wort und auch in der Tat. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in der Kraft. Und in der Tat haben wir auch gehört am Ende dieses Kapitels. Das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Vers 20. Haushalter über Gottes Geheimnisse. Ich möchte eine Stelle dazu lesen. Lukas 12, Vers 42 bis 46. Es gibt auch viele weitere Stellen, wo über die Treue der Haushalter im Reich Gottes geschrieben wird, im Neuen Testament. Und in Lukas 12 heißt es, und das ist hier geschrieben im Zusammenhang mit der Wiederkunft des Herrn Jesus, ab Vers 42, der Herr aber sprach, wer ist denn der treue und kluge Verwalter oder Haushalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Und jetzt kommen die Kennzeichen eines treuen Dieners und Haushalters. Vers 43 folgende. Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm sein Teil geben bei den Ungläubigen. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet, noch seinen Willen getan, nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Das heißt, wenn der Herr uns Gaben gegeben hat, dann hat er uns auch Aufgaben gegeben im Reich Gottes. Und wir sollen die Talente nicht vergraben, sondern damit Frucht bringen. So wird es auch in anderen Gleichnissen in den Evangelien immer wieder betont. Ihr kennt ja auch das Gleichnis, wo dann der Herr verschiedene Talente, also Pfunde auch anvertraut hat. Und der eine hat es dann vergraben, damit ja nichts passiert. Es war ein schlechter Diener und Verwalter. Aber die anderen haben es angelegt, haben Frucht hervorgebracht, haben ihre Gaben eingesetzt zum Bau des Reiches Gottes, jetzt ohne Bild gesprochen. Und der Herr hat gesagt, du guter und treuer Knecht, ich werde dich über vieles setzen. Aber bei all diesem Dienst darf niemals Stolz oder Hochmut im Spiele sein, sondern immer die Abhängigkeit vom Herrn Jesus als einziger Maßstab in den Augen Gottes, der trägt. Und deshalb nochmal diese Betonung auf Vers 2 in 1. Korinther 4. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Sie sollen treu das Evangelium auslegen, das, was klar ist in der Heiligen Schrift, unverkürzt verkündigen, die unklaren Stellen, ich habe es gestern Abend ausgeführt, von den klaren Stellen her auslegen und nicht umgekehrt, sonst kommt es zu Irrlehren. Man muss immer von den klaren Stellen ausgehen und davon her dann auch das, was nicht so deutlich auf den ersten Blick ist, verstehen. Und wenn ein Knecht treu ist, dann wird der Herr ihn auch belohnen. Wir haben heute Morgen gehört vom Preisgericht, das ja nach der Entrückung geschieht. Nicht erst beim letzten großen Weltgericht vor dem großen weißen Thron, sondern dann bereits nach der Entrückung. Denn die Gemeinde des Herrn, die kommt nicht vor den großen weißen Thron in das letzte Weltgericht nach dem tausendjährigen Reich, sondern sie wird gerichtet nur noch nach dem, welche Werke man hervorgebracht hat, aufgrund des Fundamentes Jesus Christus. Denn dann ist man schon gerettet, wenn man an Jesus glaubt. Und es heißt in Johannes 5, wer zum Herrn Jesus gehört, der kommt nicht mehr ins Gericht. Nur noch ins Preisgericht, aber nicht in das Verdammungsgericht nach dem tausendjährigen Reich. Nun, Vers 3. Mir aber ist's ein geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht, auch richte ich mich selbst nicht. Bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist's aber, der mich richtet. Damit ist auch das Preisgericht nach 1. Korinther 3 gemeint. Und was damit gesagt ist in diesen Versen, dass der Apostel Paulus ein Mensch war, der zu einem solchen geistlichen Zustand gelangt ist, dass er sich unabhängig machen konnte von Menschenmeinungen und Menschenurteilen. Wir lassen uns oft viel zu schnell beeinflussen und auch fertig machen von Menschenurteilen. Ja, da sagt einer das jetzt über dich und jenes. Natürlich sind wir nicht perfekt. Wir dürfen auch Kritik anhören und ernst nehmen und prüfen, ob sie berechtigt ist. Aber das letzte Urteil steht allein Gott zu über unser Leben, unseren Dienst. Und wenn wir diese Haltung haben, dass wir nicht mal auf jene Menschenmeinung hören und die gegensätzliche andere Meinung dann auch wieder hören, sondern sagen, was sagt der Herr, wie prüft er unser Leben, unseren Dienst? Nur dann kommen wir zur königlichen Freiheit der Kinder Gottes. Und das berührt sich auch mit dem Wort in Apostelgeschichte 5, wo es einmal heißt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Denn Menschenmeinungen sind wie der Wind. Mal weht es in die Richtung, mal in jene Richtung. Was der eine gut findet, findet der andere schlecht. Wir erleben das auch bei unserer Zeitschrift. Wir kriegen sehr viel positive Zuschriften, aber natürlich auch negative. Man prüft alles, man kann immer noch verbessern natürlich. Aber manchmal ist es auch wirklich unberechtigt. Das ist ganz eindeutig dann gegen das Wort Gottes, die Kritik, die manchmal kommt. Und die nehmen wir dann nicht ernst. Ja, wenn wir sehen, da schreibt jemand was, der die Bibel gar nicht als absoluten Maßstab anerkennt und dann kritisiert darum an biblisch klaren Standpunkten, dann müssen wir sagen, das ist eine Menschenmeinung, die kommt nicht von Gottes Geist. Und so haben wir sollten wir zu dem Stand gelangen, in allererster Linie zu fragen, was der Herr sagt über unser Leben und unseren Dienst im Reich Gottes. Und Diener im Reich Gottes sind nicht nur die, die auf der Kanzel stehen, sondern alle, die in der Gemeinde mitwirken, durch welchen Dienst auch immer. Ja, der Herr ist's, der mich richtet. Vers 5, darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Da ist auch die Begründung genannt, warum Gottes Urteil viel gründlicher und viel wichtiger ist als ein Urteil von Menschen. Einfach deshalb, weil Gott der Herr allein ins Herz sieht. Und das ist auch gut so. Er sieht bis in unser Innerstes. Menschen, die sehen nur das Äußere. Sie sehen natürlich die Frucht, die Taten auch. Und wir sollten keinen unnötigen Anstoß geben, auch nicht gegenüber der Welt, im Sinne dessen, dass wir ein schlechtes Leben führen. Das sollte nicht sein. Aber der Herr sieht unser Herz. Und wenn wir ein gutes Ziel haben mit einer Handlung im Reich Gottes, dann weiß es der Herr, auch wenn Menschen es vielleicht ablehnen. Wenn wir zum Beispiel auf die Straße gehen und das Evangelium verkündigen, ist das sicherlich im Sinne Gottes. Aber es wird immer Menschen geben, die Anstoß nehmen. Wenn man da Lieder singt, Traktate verteilt, was tut denn ihr da? Wird man da schnell in die Ecke gedrückt und so. Aber der Herr freut sich natürlich darüber, wenn wir es aus liebendem Retterwillen tun zu den verlorenen Menschen. Und so wollen wir uns auch da nicht von kritischen und bösen Stimmen abhängig machen, die man dann auch bei Straßeneinsätzen erlebt, ja, sondern vom Herrn, der sagt, geht hin und verkündigt allen Völkern das Evangelium. Gott will, dass keiner verloren gehe. Wir sollen wirklich ein Licht in der Welt sein als Christen. Gott wird jedem sein Lob zubereiten. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr sieht das Herz an. 1. Samuel 16. Dieses Wort ist geschrieben im Zusammenhang mit der Berufung Davids zum König, als Samuel alle Söhne Elis betrachtet und erst diese großen und imponierenden Gestalten sieht, aber keiner davon ist der zukünftige König, sondern der unscheinbare Hirtenjunge David. Menschlich gesehen hätte man gedacht, muss doch ein großer, starker Mann sein, so wie Saul. Aber der Herr hat den kleinen, unscheinbaren, jüngsten dieser Familie erwählt gehabt. Aber auch unser Dichten und Trachten des Herzens, der Herr weiß es. Er weiß auch, aus welchen Motiven heraus wir etwas tun. Ob es nur aus Tradition und Konvention ist oder wirklich aus Liebe zu Gott und den Menschen. Wenn wir evangelisieren, wenn wir Taten der Nächstenliebe ausüben, aus welchen Beweggründen tun wir das? Aus welchen Gründen tust du es und tue ich es? Wollen wir uns auch immer wieder selber prüfen lassen. Wir wollen den Herrn um die Liebe bitten, zu ihm selber, der uns zuerst geliebt hat, und auch zu den Menschen, denen wir dienen, mit Wort und Tat. Vers 6. Und jetzt kommt ein Abschnitt, wo es um die Überheblichkeit der Korinther geht. Es hat sehr gut gepasst, Sendschreiben aus Laodicea, ich komme auch gleich nochmal darauf zurück, die auch eine so selbstgefällige, aber laue Gemeinde ist. Gibt es ja auch heute und wird in der Endzeit besonders stark anwachsen, diese Laodicea-Frömmigkeit, die sich für etwas Besseres hält, aber im Grunde arm, blind und bloß ist, also nackt, nichts anhat, keine weißen Kleider. Sie meinen, sie sei was, aber ist nichts. Und das steht auch hier in ähnlicher Weise in 1. Korinther 4, Abvers 6. Dies aber, liebe Brüder, habe ich im Blick auf mich selbst und Apollos gesagt, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, was das heißt, nicht über das hinaus, was geschrieben steht, damit sich keiner für den einen gegen den anderen aufblase. Der große Zusammenhang dieses Verses ist immer noch, dass es Parteiungen, Streitigkeiten gab in der Gemeinde in Korinth. Der eine hielt zu Paulus, der andere zu Apollos, der dritte zu Kephas und die vierte Partei sagte, wir aber gehören zu Christus. Und jeder hat sich gerühmt, was für große Vorbilder sie besitzt. Aber dieser Menschenkult ging und geht alle Zeit über das hinaus, was geschrieben steht. Denn in Demut soll jeder den anderen höher achten als sich selbst. Das steht geschrieben. Und wir sollen Diener sein und nicht Herrscher über die Gemeinden und übereinander in der Gemeinde. Und nicht über das hinaus, was geschrieben steht, hat auch noch eine zweite wichtige Bedeutung. Es heißt auch, dass wir zum Wort Gottes, wie es uns jetzt vorliegt, in Gestalt der Heiligen Schrift vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung 22, nichts hinzufügen dürfen. Sonst wird Gott uns die Plagen zufügen, diesem Buch der Weissagung, der Johannes-Offenbarung, niedergeschrieben sind. So heißt es sinngemäß am Schluss der Heiligen Schrift. Nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Lasst euch warnen vor jeden Neuoffenbarungen, die heute auftreten, vor eigenen Visionen, Inspirationen, egal wo sie herkommen. Und wenn sowas ist, dann prüft es sehr streng anhand des Wortes Gottes, wie es uns in dieser Gestalt vorliegt, der Heiligen Schrift. Wer aber über das hinausgeht, was geschrieben steht, egal ob er Menschenkult betreibt, irgendwelche Personen vergöttert oder zur Bibel etwas hinzufügt, der ist aufgeblasen. Kindern könnte ich es jetzt erklären anhand eines Ballons. Wenn man den aufbläst, wird er immer größer und immer größer, immer größer. Irgendwo ist eine Grenze erreicht, da macht es natürlich plötzlich bumm und dann ist er geplatzt. Die Bibel drückt das so aus, Hochmut kommt vor dem Fall. Aber die Korinther, gerade weil sie so fleischlich waren, wir haben schon darüber gehört, fleischliches Christsein, kein wirklich geistliches. Deshalb haben sie sich aufgebläht und sind der Sünde des Stolzes verfallen. Und eben auch grobe Sünden, die sie in ihrer Mitte geduldet haben, das hat sich damit überhaupt nicht gebissen. Das hat gut zusammengepasst. Stolz und Unzucht und Rechtsstreitigkeiten und Götzenopfer und alles Mögliche, was da gab. Und dann noch sich der großen Geistesgaben rühmen. Also eine Gemeinde, die sich für sehr gut hielt, aber im Grunde sehr arm war. Gibt es heute auch genauso. Es gibt es in jeder Zeit der Heilsgeschichte. Und nun kommen auch die Mahnworte des Apostels, die zum Teil auch ein bisschen ironisch klingen. Ja, ganz bewusst wird es auch mit Ironie hinterfragt. Und er stellt auch einen Kontrast dar zwischen dem angeblichen Reichtum dieser aufgeblasenen Gemeinde und der absoluten Armut seines eigenen Aposteldienstes. Und da er Apostel ist, hat er an sich viel mehr als die Gemeinde, müsste man denken. Aber wenn er dann das umso mehr konterkariert, sagt man, als er gegenüberstellt, wird umso deutlicher, wie lächerlich das ist, wenn die Korinther sich selber rühmen. Und das lesen wir jetzt in einem hervorragenden Stil auch hier uns in Gottes Wort überliefert, dass dann wirklich überführt wird von der eigenen, vom eigenen Größenwahn und vom hohen Ross herunterfallen muss, wenn man das Wort Gottes hier wirklich versteht. Es heißt jetzt, zunächst einmal in Vers 7, denn wer gibt dir einen Vorrang oder Vorzug? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Zunächst macht der Apostel Paulus bzw. Gott durch seinen Apostel Paulus deutlich, dass der Gläubige alles, was er hat, empfangen hat. Es ist nicht seine eigene Leistung. Das bezieht sich zunächst auch auf den Menschen allgemein. Der Mensch hat sein Leben empfangen aus Gottes Hand. Wir sind alle Geschöpfe Gottes. Ohne Gottes Wille wäre keiner von uns da. Wir haben unser Leben von Gott empfangen. Ob wir jetzt gläubig sind oder nicht, das muss jeder zugeben, dass er einen Anfang hat und dass wir nicht von Ewigkeit her existiert haben. Gott allein existiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir haben auch unseren Besitz durch Gottes Güte bekommen, natürlich auch durch Fleiß, aber auch, dass wir fleißig sein können, hat Gott uns geschenkt, indem er uns die Kraft, die Gesundheit, die Gaben dazu gegeben hat. Wir könnten uns keinen Besitz erwerben, wenn wir nicht arbeitsfähig sind. Ja. Unsere Familie, soweit wir jeder hat ja Familie, ich meine jetzt auch Eltern und so weiter, in die wir hineingeboren sind, das hat uns Gott geschenkt. Aber auch wenn wir es haben, Ehepartner, Kinder, ist nicht jedem geschenkt, aber es sind alles auch Gnadenerweise Gottes, wenn wir noch in einer Familie leben dürfen. Ist heute auch nicht mehr selbstverständlich. Dann auch die Geistesgaben, für die Gläubigen, sie haben spezielle Gaben, neben ihren natürlichen Begabungen und Veranlagungen, haben die Gläubigen noch zusätzlich Geistesgaben. Darauf, so der Herr willen wir leben, kommen wir ja im zweiten Teil der Auslegung dann im Herbst zurück, wo es dann um Kapitel 12 und 14 und so weiter auch geht. Und auch eine gute, bibeltreue Gemeinde ist eine ganz besondere Gabe, die in der heutigen Zeit leider sehr selten ist, wo man das Wort Gottes wirklich unverkürzt und unverfälscht noch miteinander lesen darf und sich daran erbauen darf und korrigieren lassen darf. Das sind alles Gaben. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Bete darum, wenn dir etwas fehlt. Erkenne auch, was dir fehlt. Wenn dir der Glaube fehlt, fehlt dir überhaupt das Entscheidende. Ohne Glauben an Jesus Christus als den gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden Herrn kannst du nicht in den Himmel kommen. Dann fehlt dir noch die entscheidende Basis deines Lebens. Deshalb auch heute die Einladung, nimm Jesus an, komm zum Herrn Jesus. Er allein hat ewiges Leben, Glück und Sinn für dich bereit. Und wenn der Mensch erkennen darf und erkennen muss, dass er alles empfangen hat von Gott, was rühmt er sich denn dann, als hätte er es nicht empfangen? Der Atheist, der ohne Gott leben möchte, er macht sich selber groß, aber der Fall wird umso schrecklicher sein, so wie beim Turmbau zu Babel. So wird es auch in der Endzeit sein, bei diesem neuen Menschheitsvereinigungstraum. Es wird ein böses Erwachen geben. Wenn sie sagen werden, es hat Friede, es hat keine Gefahr, dann wird das Verderben über sie kommen. So sagt uns das Wort Gottes. Und nun geht es weiter in Vers 8. Diese selbstzufriedene Gemeinde in Korinth. Ihr seid schon satt geworden? Fragezeichen. Ihr seid schon reich geworden? Fragezeichen. Ihr herrscht ohne uns? Ja, wollte Gott, ihr würdet schon herrschen, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Ein interessanter Vers, was da steht. Steht mehr drin, als man zunächst vermutet. Zunächst einmal steckt das drin, was auch in Offenbarung 3 sich findet, bezüglich der selbstzufriedenen Gemeinde von Laodicea. Ich lese nochmal die entscheidenden Verse. Offenbarung 3 ab Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige sie. So sei nun eifrig und tue Buße. Soweit, es geht noch weiter, aber ich möchte nicht zu viel jetzt lesen. Entscheidend ist auch, dass der Herr hier sagt, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht. Genau das Gleiche tut der Apostel Paulus im Auftrag des Herrn, auch im 1. Korintherbrief. Aus Liebe kommt dann auch die sehr deutliche Ermahnung in den weiteren Kapiteln. Denn sie halten sich für so gut und gerecht, aber sie brauchen Ermahnung. Und genauso geht es auch uns. Ich hoffe, dass jeder von uns das erkennt in demütiger Bußbereitschaft. Und dann steht hier, ihr herrscht ohne uns. Ja, wollte Gott, ihr würdet schon herrschen, damit auch wir mit euch herrschen können. Was könnte das bedeuten? Es gibt und gab schon immer in der Kirchengeschichte Meinungen, die sagten, wir herrschen jetzt schon mit Christus. Wir leben jetzt schon im tausendjährigen Reich. Genau das wird hier widerlegt, diese Meinung. Sie meinten auch, wir leben jetzt schon im tausendjährigen Reich. Wir herrschen jetzt schon mit Christus. Über unser altes Leben, über die Sünde, wir leben schon in der Vollkommenheit in gewissem Sinne. Und dann fragt der Apostel Paulus sie ironisch, ihr herrscht ohne uns? Er herrscht noch nicht mit ihnen, ja, der Apostel. Ihr herrscht ohne uns? Ja, wollte Gott, ihr würdet schon herrschen, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Ihr merkt also, dass diese Lehre nicht biblisch ist, ja, wo sowas behauptet wird. Wir leben in der Endzeit, vor dem Kommen des Antichristen. Und dann erst wird der Herr sein herrliches Reich aufrichten. Und nach der letzten Schlacht von Gog und Magog und dem großen Weltgericht wird er dann den neuen Himmel und die neue Erde errichten. Also dieser Größenwahn, jetzt schon herrschen wir, jetzt schon sind wir in der Herrlichkeit, dem macht Gottes Wort durch den Apostel Paulus hier ein Ende. Und dann in Vers 9, denn ich denke, Gott hat uns Apostel als die Allergrößten hingestellt? Nein. Denkt man ja, Apostel, etwas Größeres gibt es nicht im Reich Gottes. Nein, hier steht, als die Allergeringsten hingestellt. Und jetzt wird es noch dramatischer. Wie zum Tode Verurteilte, denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Wir sind Narren um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christus. Das ist jetzt blanke Ironie, wenn er das so formuliert. Ja, der Apostel, der wirklich mehr bekommen hat vom Herrn als die Gemeinde, das lässt sich wohl nicht bestreiten, gerade auch der Apostel Paulus, der große Völkermissionar, er bezeichnet sich hier als Narr um Christi willen, als schwach, als verachtet. Und das war auch so. Wie viel Kämpfe hat er gehabt? Einen Pfahl im Fleisch, den ihm der Herr nicht weggenommen hat, damit er sich nicht überhebe seiner großen Offenbarungen. Ich habe gerade gelesen, nochmal in meinem Zimmer, fand ich sehr passend, habe mir in das Zimmer geschickt, wo steht, meine Kraft ist in der Schwachheit mächtig, spricht der Herr. Ja. Das brauche ich immer ganz besonders, wenn ich hier bin, auch in aller Krankheitsnot. Und es ist ein besonderer Trost, wenn wir erkennen, wenn wir schwach sind, dann kann der Herr seine Kraft entfalten in uns. Wenn wir aber denken, ich protze hier vor Kraft und Gesundheit, ich reiße jetzt hier Bäume aus, dann kann nur ein kleiner Virus kommen und kann uns mit einem Schlag fällen aufs Bett, aufs Lager werfen. Ja. Grippe oder eine andere Krankheit, wie schnell ist da schon ein großer Mann ganz schwach geworden? Und Männer jammern ja besonders, wenn sie krank sind, habe ich mir sagen lassen. Stimmt das? Das meinen die Frauen nicht so. Ja. Ich rede auch aus eigener Erfahrung, gebe ich zu. Aber wir wollen auch da den Herrn um Kraft bitten, auch in solchen Situationen. Und der Apostel Paulus schreibt auch von solchen Situationen an anderer Stelle. Er fasst es hier zusammen in Vers 11, wo er sagt, bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße und werden geschlagen und haben keine feste Bleibe und mühen uns ab mit unserer Hände Arbeit. Man schmäht uns, so segnen wir und so weiter. Aber ich möchte erst noch lesen, 2. Korinther 11, Vers 23 bis 29, wo er das noch weiter ausführt. Im 2. Korintherbrief ist ja die Fortsetzung zum 1. Da wird es noch etwas ausführlicher dargestellt. Bei mir ist hier die Überschrift in der Luther-Ausgabe, die Leiden und Mühen des Apostels. Und er sagt hier im Vorausgang, dass er hier jetzt bewusst einmal töricht redet. Was heißt töricht? Die anderen rühmen sich immer, wie viel sie tun, wie viel sie auch für den Herrn tun und leiden. Und jetzt sagt er ganz bewusst, ich rede jetzt töricht, jetzt rühme ich mich auch mal ein bisschen und sag mal, was ich alles für den Herrn schon gelitten habe. Und ich denke, das war auch wirklich so. Er hat es hier festgehalten, auch für uns, dass wir das wissen. Da schreibt er in 2. Korinther 11, ab Vers 16. Ich sage abermals, niemand halte mich für töricht. Wenn aber doch, so nehmt mich an als einen Törichten, als einen Dummen sozusagen, damit auch ich mich ein wenig rühme. Was ich jetzt rede, das rede ich nicht dem Herrn gemäß, sondern wie in Torheit, weil wir so ins Rühmen gekommen sind. Da viele sich rühmen nach dem Fleisch, will ich mich auch rühmen. Denn ihr ertragt gerne die Narren, ihr, die ihr klug seid. Steht ähnlich wie im 1. Korinther. Ihr ertragt es, wenn euch jemand knechtet, wenn euch jemand ausnützt, wenn euch jemand gefangen nimmt, wenn euch jemand erniedrigt, wenn euch jemand ins Gesicht schlägt. Zu meiner Schande muss ich sagen, dazu waren wir zu schwach. Wo einer kühn ist, ich rede in Torheit, da bin ich auch kühn. Sie sind Hebräer, also seine Gegner, ich auch. Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Abrahams Kinder, ich auch. Sie sind Diener Christi, ich rede töricht. Ich bin's weit mehr. Und jetzt kommt sein Leidenskatalog. Ich habe mehr gearbeitet, bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. Normalerweise wäre er tot gewesen, wenn der Herr ihn nicht bewahrt und am Leben erhalten hätte. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern. Ganz große Gefahr, liebe Freunde. Wer das schon mal erlebt hat, weiß, was das bedeutet. In Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt und die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht? Wenn ich mich denn rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Das ist sehr erschütternd, wenn man das so liest, ja, was dieser Mann alles gelitten hat um des Herrn willen. Er hat es nur aufgeschrieben, weil die anderen sich über die Maßen gerühmt haben. Sonst hätte er uns das bestimmt nicht hier wiedergegeben. Und es gibt auch noch eine andere Zusammenstellung, wo es geht um die Wolke der Heiligen. Wer weiß, wo das steht? Hebräer 11. Und da nur den Schluss daraus. Das ist jetzt nicht nur Paulus, das sind auch die anderen im Überblick dargestellt, was die alles um des Glaubens willen erlitten haben. Hebräer 11, Abvers 32. Und was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwerts entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Soweit positive Erfüllungen, Siege im Herrn. Aber auch die anderen haben gesiegt und überwunden, die ihr Leben gelassen haben für den Herrn. Das kommt jetzt. Andere aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Das haben auch viele unserer Geschwister in der Verfolgung im 20. und 21. Jahrhundert erlebt, wo man gesagt hat, wenn du deinen Glauben abschwörst, kommst du sofort frei. Sie haben gesagt, nein, ich kann meinen Herrn nicht verleugnen. Sind dann in den Tod gegangen. Denn es heißt, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Dieses kurze Leben hier ist nichts im Vergleich zur Ewigkeit, die ja ohne Ende ist. Wenn wir uns in diesem Verhältnis sehen, dann wissen wir, dass diese Leiden dieser Zeit nichts sind im Vergleich zur ewigen Herrlichkeit. Und das macht uns auch Mut, auch hier Bedrängnis und Verfolgung und Leiden zu ertragen, wenn es auch uns einmal ereilen sollte. Und dann heißt es weiter in Hebräer 11, 36 folgende: Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durchs Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfellen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind die Besten. Ja? Und sie wurden so verfolgt. Ist auch heute nicht anders. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Erdlöchern. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht erlangt, was verheißen war, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat. Denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Es sind die Heiligen des alten Bundes, die zusammen mit den Heiligen des neuen Bundes dem Herrn dann begegnen dürfen. Die Wolke der Zeugen des alten Bundes. Das war Hebräer 11. Nun, wir haben noch einiges vor uns. Ich muss weitergehen. Und Vers 13 wollte ich noch was ergänzen. Da schreibt der Apostel Paulus in 1. Korinther 4, Vers 13: Man verlästert uns, so reden wir freundlich. Seht ihr, das ist auch ein Vorbild. Wenn sie uns Schlechtes nachsagen, dass wir dann trotzdem freundlich sind. Wir dürfen schon die Wahrheit sagen. Wir müssen nicht jede Lüge über uns schlucken und einfach stehen lassen. Aber wir müssen auch nicht selber rechtfertigen, dauernd hinterher sein, noch Prozesse führen, Verleumdungsklage. Habe ich auch schon mal überlegt, ob ich es machen soll. Habe es dann nicht gemacht. Habe es dem Herrn hingelegt. Ja, Und der Herr hat immer wieder hindurch geholfen und hat auch denen, die gelogen haben, den Mund gestopft auf seine Weise. Wir wissen auch, dass wir nicht perfekt sind. Es gibt auch natürlich schlechte Dinge, die man jedem von uns sicherlich nachsagen kann. Aber schuldig wird dann der, der das, auch wenn es der Herr schon vergeben hat, immer wieder in den Mund nimmt und weiterträgt. Er wird dann selber schuldig. Sollen auch wir uns prüfen, dass wir nicht Gerüchte einfach weitertragen. Ob sie stimmen oder nicht stimmen, ist dann gar nicht so wichtig, sondern wenn man Schmutz im Mund trägt und den weiterträgt, macht man sich auch selber schmutzig. Das wissen wir ja. Und da hat man ein schlechtes Gewissen, merkt man dann. Ja, jetzt habe ich doch jemanden hier verleumdet und man kann es oft nicht mehr gut machen. Man verlästert uns, so reden wir freundlich. Wir sind geworden, und jetzt kommt ein ganz harter Satz, geworden wie der Abschaum der Menschheit, jedermanns Kehricht bis heute. So der Fußabtreter für die Welt. Die beste Botschaft, so bedrängt und verfolgt. Und warum geschieht es eigentlich so? Weil die Menschen nicht die Wahrheit über sich ertragen wollen. Denn da wird das Wesen aufgedeckt des Menschen, dass er Sünder ist, von Natur aus, von Jugend auf, Böses im Herzen wohnt. Das will der Mensch nicht wissen. Er will selber gut und groß darstellen. Aber wenn wir den Menschen sagen müssen, auch selber erkennen müssen, ich bin nichts und Gott ist alles, das bricht unseren Stolz bis ins Innerste ab. Und das möchte der Mensch von seiner Natur her nicht hören. Und deshalb behandelt man solche, die das in Klarheit verkündigen, wie den Abschaum und Kehricht. Und doch sind wir aufgerufen, es zu tun. Und jede Seele, die gerettet wird, ist wie ein Goldstück im Himmel, das auf uns wartet. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt bezeichnen soll, aber ja, es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte. So steht es im Neuen Testament. Ein herrlicher Lohn wartet auch auf die Seelengewinner. Lassen wir uns also nicht abhalten von dem, was auch an Leiden ich hier aufgezählt habe, aufgrund des Neuen Testaments, der Bibel insgesamt auch, und dass der Apostel auch hier schreibt, dass wir geworden sind wie der Abschaum. Je klarer die Botschaft, umso mehr Verfolgung. Wenn wir immer den Mund halten und es nicht als Christen zu erkennen geben, haben wir natürlich wenig Bedrängnis. Aber je mutiger und klarer wir das Evangelium sagen, umso mehr werden wir Widerstand erleben. Aber selig sind die, die sich zum Herrn bekennen. Zu denen wird er sich auch bekennen, vor seinem himmlischen Vater. Und nun der letzte Abschnitt in Kapitel 4, wo es darum geht, Paulus, der Vater der Gemeinde in Korinth, ein treuer Verwalter der Gnade und der Geheimnisse Gottes. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine lieben Kinder. Was sind die Kennzeichen eines Vaters, auch eines Vaters der Gemeinde in Korinth oder auch anderer Gemeinden? Zunächst einmal, meine lieben Kinder, spricht er sie an. Er hat ja die Gemeinde gegründet, wissen wir aus der Apostelgeschichte. Und es sind wirklich seine Kinder im Glauben. Und er hat sie lieb und möchte das Beste für sie. Und deshalb kommt die zweite Eigenschaft eines guten Vaters zum Tragen. Er ermahnt sie, er lässt sie nicht einfach laufen, ins Verderben laufen, sondern er muss die Zügel anziehen, wo sie zu weit ausbrechen aus dem schmalen Weg, wo sie abweichen würden vom Weg des Heils. Ich ermahne euch als meine lieben Kinder. Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durchs Evangelium. Wichtig ist der Zusatz, ich habe euch gezeugt, aber natürlich könnte er keinen zum Glauben führen. Jesus tut es durch sein Wort, durchs Evangelium. Und doch ist Paulus menschlich gesehen der Vater der Korinther. Zumindest einer der Väter. Es gibt nicht viele Väter. Gemeindegründer sind meistens Einzelpersonen. Und dann kommen weitere, die die Arbeit dann aufbauen. Kommen Gaben hinzu und Aufgaben. Aber die Frage ist auch an uns, haben wir auch schon geistliche Kinder gezeugt? Sind Menschen durch unseren Dienst, durch unser Leben zum Glauben gekommen? Wollen wir durchaus ernst nehmen, diese Frage? Und ich hoffe, dass viele von uns auch schon geistliche Söhne und Töchter kennen dürfen. Was für eine Freude wird es sein im Himmel, wenn dann Menschen sind und sagen, dieser Mensch hat mir geholfen, von Jesus zu hören. Ja, wenn wir auch solche sein dürfen, die anderen dazu helfen konnten. Ich denke, es gibt keine größere Freude. Vers 16. Darum ermahne ich euch, folgt meinem Beispiel, meinem Vorbild. Ein guter Vater ist auch ein Vorbild. Und jeder, der Kinder hat, weiß ja, dass Kinder am meisten durchs Vorbild lernen. Nicht so durch die Worte, sondern die schauen, wie verhält sich denn der Vater und die Mutter. Und wenn wir ihnen schlechte Eigenschaften vormachen, dann machen sie das sehr schnell nach. Das Schlechte bleibt komischerweise immer schneller hängen als das Gute. Oder wie ist das bei euch in der Erziehung gewesen? Das ist oft schwer, das dann wieder wegzunehmen. Zu sagen, du darfst es nicht, ich habe es zwar gemacht, aber du darfst es nicht. Ja, mach das mal klar einem Kind. Nicht? Muss ich mir auch immer wieder an der Nase fassen. Und ja, da beten wir auch täglich immer wieder, dass wir auch wirklich gute Vorbilder sein und immer mehr werden dürfen. Und so ist auch ein guter Vater einer Gemeinde ein gutes Vorbild. In der Lehre ohnehin, die Lehre muss klar biblisch sein, bibeltreu, aber auch im Leben, dass er in Liebe und Sanftmut und Wahrhaftigkeit mit den Gemeindegliedern umgeht. Nicht in Doppeldeutigkeit oder die einen vielleicht mehr mag als die anderen und Parteilichkeit züchtet, was es auch so gibt in Gemeinden, sondern es sollte wirklich, sollten Menschen sein, solche Väter im Glauben, die zwar auch nicht perfekt sind, ja, auch begnadigte Sünder, aber doch, dass man sagen kann, ja, ist ein Mensch, der wirklich nach dem Wort Gottes leben möchte. Auch wenn er es nicht vollkommen kann, kann keiner von uns. Aber man sieht doch diese Haltung, er möchte wirklich dem Herrn von Herzen dienen. Oder sie möchte dem Herrn von Herzen dienen, auch die Frau. Ja, dass das wirklich Vorbilder sind für leibliche Kinder und auch für geistliche Kinder. Und Paulus hatte auch einen geistlichen Sohn, mehrere. Zum Beispiel den Timotheus und auch den Titus und andere begegnen uns. Timotheus, an den ja zwei Briefe adressiert sind, die ganz wichtig sind für Gemeinde, wo es auch um die verschiedenen Dienste in der Gemeinde geht, Ältestendienst, Diakone und so weiter. Und nun schreibt er über ihn, über diesen Timotheus, ist natürlich auch ein historischer Anlass hier mit enthalten in diesem Brief, wie in jedem Brief. Aus demselben Grund habe ich Timotheus, das heißt auf Deutsch übrigens Gottesfurcht, dieser Name, Timotheus zu euch gesandt, der mein lieber und getreuer Sohn ist. Also geistlich gezeugter Sohn. Er hat keinen leiblichen Sohn, von dem wir wüssten, aber diesen Timotheus. Der mein lieber und getreuer Sohn ist in dem Herrn, damit ihr euch erinnere an meine Weisungen in Christus Jesus, wie ich sie überall in allen Gemeinden lehre. Das heißt schlicht und einfach, er soll das Evangelium und auch die Weisungen, die Gebote, die damit zusammenhängen, auch dort nochmal betonen, daran erinnern. Es fällt auch auf, dass er sagt, wie ich sie überall in allen Gemeinden lehre. Die Lehre sollte einheitlich sein, bibelzentriert, christuszentriert, ohne Sonderlehren. Es sollte eine klare biblische Lehre sein, von den klaren Stellen ausgehend und davon sich entfalten. Es haben sich einige aufgebläht, als würde ich nicht zu euch kommen. Ich werde aber, wenn der Herr will, recht bald zu euch kommen. Man muss hier auf jedes Wort achten in der Heiligen Schrift. Er sagt nicht, ich werde bald zu euch kommen, sondern was sagt er? Wenn der Herr will, wenn Gott will und wenn wir leben, so steht es im Jakobusbrief, dann werden wir in diese Stadt ziehen und etwas tun und dorthin gehen und etwas wirken. Ich habe mir das auch angewöhnt, gerade wenn ich zu Diensten eingeladen werde. Ich sage immer, ja, so der Herr will und wir leben. Ich habe noch wenige Dienste absagen müssen, durch Gottes Gnade, wo ich dann so krank war, dass ich wirklich nicht kommen konnte. Aber meistens hat der Herr Kraft geschenkt, aber wir wissen es ja nie. Ja? Wir können es nicht wissen, ob wir morgen noch leben oder im nächsten Jahr. Ich werde aber, wenn der Herr will, recht bald zu euch kommen und nicht die Worte der Aufgeblasenen kennenlernen, sondern ihre Kraft. Dann wird sich zeigen, was hinter den großen Worten steckt. die in Korinth verkündet wurden. Wir sind reich, wir herrschen schon, wir leben schon im tausendjährigen Reich, wir haben schon den Sieg über die Sünde und alles und es gibt keine Probleme mehr. Was steckt dann? Bezeugen auch die Taten diese Ansprüche, die sie stellen? Sie leben schon in der Vollkommenheit sozusagen. In Wirklichkeit sind sie arm, jämmerlich und bloß. Nicht die Worte der Aufgeblasenen, sondern ihre Kraft wird dann geprüft werden. Ihre Vollmacht. Denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Der Herr Jesus hat auch Worte gesagt in seiner Verkündigung, aber die hatten Kraft, nicht wie ihre Pharisäer und Schriftgelehrten. Liebet eure Feinde. Wer hat sowas vorher schon gesagt? Tut wohl denen, die euch fluchen. Ich gebe es jetzt frei wieder. Und so weiter. Worte können auch Kraft haben, vor allem wenn es die Worte Gottes sind. Aber Gott handelt auch durch die Tat, indem er Menschen lebendig macht, geistlich zum lebendigen Glauben führt, aus dem Todesschlaf erweckt und indem er sein Reich herbeiführen wird in Herrlichkeit. Der Herr Jesus hat in Vollmacht verkündigt, aber er hat auch große Zeichen und Wunder gewirkt, wie sie keiner so tun kann, wie er es als der Sohn Gottes vollbrachte. Er hat eine Zeit lang das auch seinen Aposteln geschenkt. Und es gibt auch heute noch Heilungen, gemäß Jakobus 5, auch heute wirkt der Herr. Aber wir sollen keine große Show oder Sensation daraus machen, sondern in der Abhängigkeit vom Herrn ihn einfach bitten um sein Wirken. Aber nicht in Schwärmerei, wie es manche Kreise tun, sondern in Demut und Abhängigkeit von ihm, ohne uns damit aufzublasen. Wenn jetzt mal jemand geheilt wird in der Gemeinde, ja, wenn es der Herr getan hat, ich schließe das nicht aus, denn Gott ist immer noch der Gleiche. Aber heute wird er sehr, auch von anderen Mächten, denke ich, missbraucht, wo dann Menschen in den Mittelpunkt sich stellen, aufgeblasen sind, bei mir sind so und so viele geheilt worden, ich bin der Mähdrescher Gottes und was man heute alles an Parolen hört und liest in gewissen Werbungen. Und das sind, möchte ich einmal sagen, oft dämonische Mächte, die sich dann als göttliche Mächte tarnen. Seien wir da wachsam. Die beanspruchen auch Kraft, aber es ist eine Kraft von unten und nicht von oben. Wo der Mensch im Mittelpunkt steht, wo es mit Ehre von Menschen verbunden wird, wo Geldmacherei damit verbunden ist, wo eine Show abgezogen wird. Nein, biblische Seelsorge und auch biblischer Heilungsdienst, der geschieht gemäß Jakobus 5 im Kämmerlein, dass man die Ältesten ruft, die Sünden bekennt, in der Einzelseelsorge und nicht im Massenspektakel. Und dann kann der Herr auf jeden Fall die Sünden vergeben und auch in gewissen Situationen heilen. Das ist für die neutestamentliche Situation die Regel in Jakobus 5. Und nun der letzte Vers, und das ist die Überleitung zu Kapitel 5, wo dann eine der krassesten Sünden, ja auch der Inzest dann, das werden wir morgen betrachten, genannt wird. Und da geht es ja auch allgemein dann um Gemeindezucht anhand dieses Beispiels, genauso auch bezüglich Irrlehre, dazu morgen mehr. Aber der Vers 21 nun als Einleitung praktisch zu Kapitel 5. Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute oder mit dem Stock zu euch kommen? Oder mit Liebe und sanftmütigem Geist? Ja, es sind solche Dinge, wo man wirklich sagen müsste, da müsste man mal richtig reinhauen, ja, dass die Leute aufwachen und merken, das sind Sünden, wie es noch nicht mal in der Welt geduldet werden. Ich habe jetzt von einem Fall gehört, wo jemand sagt, er nennt sich Christ und kann sich vorstellen, auch mit zwei Frauen zusammenzuleben und solche Dinge. Jetzt, wenn sowas jetzt um sich frisst, sowas gibt es noch nicht mal in der Welt, zumindest bis jetzt noch nicht. Sie haben zwar jetzt die Homo-Ehe und all solche Dinge, was die Bibel als, auch als Sünde bezeichnet, aber wenn dann jemand sich noch Christ nennt und dann das so betont, dann sind es Dinge, Polygamie, die noch nicht mal in der Welt bisher toleriert werden. Und so ähnlich ist auch mit diesem, dass jemand die Frau seines Vaters hat. Da schreibt der Apostel zurecht, soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und sanftmütigem Geist? Nun, wir wissen ja, dass wer seinen Sohn liebt, auch die Rute nicht schonen soll, so heißt es im Buch der Sprüche. Allerdings ist es immer besser, in Liebe das zu tun, niemals im Zorn. Und man darf auch kein Kind verletzen, das ist ganz klar. Da sind die Gesetze zu Recht verschärft worden. Allerdings, ich sage es mal, jetzt, das ist eine gefährliche Sache, wenn ich so sage, aber ich sage es trotzdem, wenn man die Kinder überhaupt nicht mehr anfassen darf, ist es auch gefährlich. Und dann erleben wir nämlich die völlige Anarchie, wie es in unserer Gesellschaft sich immer mehr ausbreitet. Wenn man Kinder wirklich lieb hat, muss man sie in Grenzen weisen, soweit es geht, mit Worten, mit Lob und Tadel, auch mit Strafen und manchmal auch mit anderen Mitteln, ich sage es mal vorsichtig. Aber es darf nie im Zorn oder Jähzorn geschehen, sondern in zurechtbringender Liebe. Es muss den Kindern dann auch erklärt werden, warum man sie straft, dass man sie trotzdem lieb hat, gerade weil man sie lieb hat, züchtigen muss, damit sie ordentliche, anständige Menschen werden können. Und so schreibt auch hier der Apostel Paulus von der Rute, aber auch von der Liebe und dem sanftmütigen Geist. Die Liebe aber verzichtet nicht unbedingt auf Strafe und Züchtigung, sondern schließt sie ein. Eine Liebe, die nur alles wunderbar schön redet, die wird auch keinen verändern, sondern Liebe enthält auch Tat und Handlung und auch zurechtbringendes Gericht. Auch wenn Gott sein Gericht immer wieder geschickt hat in der Geschichte, war es aus Liebe, um sein Volk Israel zur Buße zu führen. Aus Liebe, um uns zur Buße zu führen, zur Umkehr. Das eine schließt das andere nicht aus. Und so ist das praktisch jetzt auch nochmal die große Einleitung gewesen zu den einzelnen konkreten Themen, die jetzt in den nächsten Kapiteln entfaltet werden. Grundsätzliches über die Haushalterschaft. Man fordert nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Die Frage an uns nochmal abschließend: Sind wir treue Haushalter der Geheimnisse Gottes? Und es sind große Geheimnisse, die wir zu verwalten haben, die wir allein in seinem Wort finden, dass wir da keine Abstriche machen, sondern das Wort unverkürzt und unverfälscht verkündigen, damit noch viele gerettet werden und dem Herrn begegnen dürfen in seinem Reich. Amen. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du uns Gaben gegeben hast und damit auch Aufgaben. Herr, lass uns Diener und treue Verwalter dieser Gaben und Aufgaben sein. Zeige uns, wo jeder seinen Dienst tun kann und schenk uns Kraft und Vollmacht, diesen Dienst in Treue zu tun. Ja, wir bitten dich darum. Segne und behüte uns auch jetzt weiterhin diesem Abend und sei du bei uns. Amen.